Ich lese uns einen Bibeltext, den ich rausgesucht habe für heute, Johannes 15, 1 bis 5, der wahre Weinstock. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes, der Evangelist, ist ein Mensch, der sehr oft eine recht einfache Sprache verwendet. Der arbeitet oft mit so zwei Gegensätzen. Die einen sind bei Gott, die anderen sind es nicht. So, zum Beispiel Johannes 3 schreibt er sowas: Wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und hier, es gibt die Reben, die Frucht bringen, und die Reben, die keine Frucht bringen. Es ist so eine gleichnishafte Sprache, die häufig so mit A und B arbeitet, so mit zwei Dingen. Und so kopflastige Menschen, wo ich mich jetzt manchmal durchaus dazu zählen würde, die tun sich damit so ein bisschen schwer. Die sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was bedeutet das denn? Kann man daraus irgendwie ein System machen? Oder ist das nicht in der Realität viel komplexer? Da muss man doch die ganzen Schattierungen noch mit beschreiben. Und eigentlich kann man nicht hier fünf Verse schreiben, sondern man braucht 500 Verse, um das vernünftig zu erklären. Wieso macht er das so? Im geistlichen Leben ist das aber häufig so, dass es eigentlich sehr einfach ist, dass die Praxis sehr einfach ist. Und geistliche Wahrheiten sind häufig sehr einfache Wahrheiten. Jesus sagt: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also es ist irgendwie leicht, auch leicht zu verstehen. Trotzdem tun wir, oder ich rede jetzt mal von mir, vielleicht geht es aber anderen auch so, sich manchmal schwer, das zu verstehen. Was bedeutet es? Und ich glaube, das liegt daran, dass das Leben mit Jesus vor allem eine Praxis ist und keine Theorie. Wir kennen das aus anderen Bereichen. Stellen wir uns mal eine ältere Dame vor, die backt einen Kuchen. Und dieser Kuchen ist bekannt in der ganzen Verwandtschaft, weil es ist der beste Kuchen. Und irgendwann kommt jemand auf die Idee und sagt: Mensch, der Kuchen ist so gut, kannst du mir mal das Rezept geben? Würde ich gerne mal nachmachen. Und dann sagt die: Weiß ich, kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich mache den schon immer so. Ich weiß nicht, ich habe da gar keine Zahlen dafür. Ich weiß nicht, wie viel Mehl oder Zucker da reintut. Ich mache das so nach Gefühl. So. Und es wird immer gut. So. Es ist einfach, ich habe es im Gefühl. Ich kann dir gar kein Rezept dazu sagen. Oder viele, also ich denke mal, die meisten von uns können Fahrrad fahren. So, wenn man Fahrrad fährt, dann fährt man. So. Und wenn ich jetzt frage: Wie machst denn du das eigentlich, dass du da nicht umfällst, ist falsch schon, sieht ganz schön wackelig aus. Hast du da mal drüber nachgedacht, dass du da nur auf zwei Rädern bist und so? Da könntest du aber jederzeit umfallen und so. Dann würde man sagen: Komm, fahr einfach, lass uns nicht drüber reden, was soll das irgendwie? Wir machen das einfach, wir machen das intuitiv. Oder beim Klavierspielen, beim Musikmachen, ne? Wenn ich jetzt zum Olli gehe und sage, während er spielt, kannst du mir mal erklären, was du da machst? So, sag mal, wie das funktioniert. Hör mal, also während du spielst, sag doch mal, wie du das machst und so. So, dann bringe ich ihn vielleicht raus. Ich denke, ich würde es hinkriegen, wenn ich penetrant genug bin. Und er kann nicht mehr spielen, weil da irgendwie einer die ganze Zeit reinquatscht oder so. Und das sind so Sachen mit der Praxis. Viele Dinge, die machen wir einfach, die haben wir intuitiv drin. Und natürlich gibt es dazu auch Theorie, man kann darüber nachdenken, man kann das lernen, am Anfang ist das auch hilfreich, aber irgendwann kommt das, dass man da im Flow ist und ankommt und es fühlt sich leicht an. Und in diesem Sinne ist Christsein eine Praxis und Jesu Last ist leicht, es ist nicht schwer. Und es passiert aber jetzt häufig, dass Menschen sagen: Also ehrlich gesagt, Christsein fühlt sich für mich nicht so leicht an. Ich habe da ganz andere Verbindungen dazu. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch, Gott ist nie zufrieden. Ich gehe in den Gottesdienst, ich bete, ich bin freundlich zu allen und so, ja, schon, aber Gott ist nicht zufrieden irgendwie. Also das ist, ich habe immer den Eindruck, Gott will noch mehr, Gott fordert noch mehr. Er sagt nie, jetzt mach mal Urlaub oder so, jetzt ist mal genug, jetzt reicht's mal, gönn dir mal eine Auszeit oder so. Und auf diesem Weg kann es passieren, dass man irgendwie wütend wird auf Gott oder bitter. Und vielleicht sagen manche auch, also unter den Christen fühle ich mich eigentlich immer gar nicht so wohl, weil die leben das Leben so ernst, lauter Probleme heutzutage. Wir werden weniger, die Leute glauben nicht mehr an Gott, wir müssen uns mehr anstrengen, damit Gemeinde überhaupt noch wächst. Früher ging das irgendwie von allein und wir haben zu wenig Jugend und so. Irgendwie ist Christsein, fühlt sich nicht immer leicht an. Es gibt verschiedenste Gründe, warum wir der Meinung sind, Christsein ist schwer. Wann ist das denn so schwer? Was macht es denn schwer? Und ich will mal zwei Missverständnisse rausgreifen, die jetzt in dem Text hier in Johannes 15 drin sind, was viele daraus vielleicht machen oder wo wir häufig reinfallen. Ein erstes Missverständnis ist, wir versuchen, Frucht hervorzubringen mit ganz viel Anstrengung. Manchmal habe ich so den Eindruck, Christen denken, Frucht hervorbringen bedeutet, dass andere Menschen zum Glauben kommen, dass wir mehr werden, dass neue Projekte entstehen, dass ganz viel Wachstum so passiert, was man alles so sieht. So die ganze Stadt nimmt und zwar alles wird mehr, alles wird größer. Ist das Frucht bringen? Ist das die Frucht, von der Jesus spricht? Es gibt ja ganz viel, was zum Thema Frucht in der Bibel steht und eigentlich geht es immer um was anderes. Es geht tatsächlich immer um so innere Sachen. Der bekannteste Vers ist Galater 5, 22. Da steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das sind alles Sachen, die man ganz schwer quantifizieren kann. Oder eigentlich nicht sieht. Oder in Hebräer 13, da steht zum Beispiel ein Lobopfer. Das ist Frucht, ein Lobopfer zu bringen. Was ist ein Lobopfer? Naja, Anbetung, was wir hier beim Singen machen, aber vielleicht auch im Alltag. Der Lobpreis, Anbetung kann ganz unterschiedlich aus sein. Das ist Frucht, wenn wir Gott anbeten, Ja zu ihm sagen. Oder es gibt die Frucht der Buße. In Matthäus 3 ruft Johannes der Täufer, der läuft rum und sagt, seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Also Buße ist so ein altes, getragenes Wort, ne? Aber es bedeutet irgendwie immer eine Richtungsänderung. Es bedeutet, bisher bin ich so dahin gegangen und irgendwie war das nicht so gut. Und jetzt drehe ich mich um und laufe wieder auf Gott zu. Ich laufe in Richtung Jesus, in Richtung Gott. Weil es ist einfach der bessere Weg. Es ist besser für mich, es ist besser für alle. Das ist Buße und das ist, wenn wir das tun, das bezeichnet Matthäus zum Beispiel als Frucht. Also diese Früchte, diese Metapher Frucht, ne, Äpfel, Birnen, an was man auch immer da denken mag, das sind häufig nicht Dinge, die wir äußerlich sehen oder erzählen können, sondern es passiert in unserer Gottesbeziehung, es passiert zwischen mir und Gott oder zwischen uns und Gott. Und wir werden mehr und mehr zu den Menschen, die Gott aus uns machen möchte oder zu der Gemeinde, die Gott aus uns machen möchte. Das ist die Frucht, das sind die Trauben oder die Äpfel oder die Birnen, die wir dann essen, die wir auch genießen können, die auch andere Menschen genießen können, weil sie dadurch aufgebaut werden, ermutigt werden, vielleicht auch mal korrigiert werden. Das ist eigentlich immer sehr angenehm, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Klar, manche Kritik oder manche Korrektur tut auch mal weh, aber es ist unterm Strich, führt es zu etwas Gutem und es bringt uns voran, es zerstört uns nicht, sondern es baut uns auf. Und wenn wir denken, dass Frucht primär außerhalb liegt, dann also zum Beispiel darin, dass viele Menschen Jesus kennenlernen, in einer Welt, in der wir heute leben, ist das ja, wir leben in einer total säkularisierten Welt, da passiert das viel weniger als zu anderen Zeiten. Ich glaube, da müssen wir uns heute ein bisschen drauf einstellen, wie gehen wir damit um. Und wenn wir Frucht dort außen erwarten, dann haben wir natürlich ständig mit Enttäuschung zu tun, weil wir denken, naja, ich als Rebe, ich bringe keine Frucht, wir bringen keine Frucht hervor. Aber die Frucht liegt häufig in der Gottesbeziehung, in dem, was Gott in uns selbst hervorbringt. Und wenn wir keine Frucht hervorbringen können, wenn wir selber dazu jetzt nicht imstande sind, weil wir darauf keinen Einfluss haben, was können wir dann überhaupt tun? Was ist denn in diesem Text, was wir tun können? Und naja, eigentlich sehr einfach, auch das ist wieder leicht, was Jesus hier sagt. Er sagt, bleibt in mir, bleibt an mir dran. Bleiben ist eigentlich einfach. Es ist aber auch so ein bisschen so eine Sache, weil grammatikalisch ist es ja aktiv, also wenn man jetzt so im Deutschunterricht eine Bestimmung machen würde, würde man sagen, ist ein aktives Verb, so ich bleibe da aktiv. Aber wenn wir, wie fühlt sich das für uns an? Es fühlt sich häufig nicht so aktiv an. Manchmal ist ja bleiben auch einfach auf dem Sofa rumsitzen und dann ist das weniger aktiv so. So ist das mit dem Bleiben so eine Sache. Und es ist sowas dazwischen, also es ist irgendwie schwer, aber es ist auch leicht. Es ist eigentlich leicht. Und ich möchte noch ein zweites Missverständnis nennen. Wann wird es denn schwer? Das zweite Missverständnis heißt, es ist total schwer, bei Gott zu bleiben und ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht von ihm weggestoßen werde. Also es ist total schwer, bei Gott zu bleiben. Ich muss da irgendwie mich dran kleben, weil wenn ich nichts tue, dann werde ich weggestoßen. So, das ist auch ein Missverständnis. Wie bleibt man bei Jesus? Es ist ein geistliches Geheimnis, dass alles Wesentliche eigentlich nicht schwer ist, sondern es wird dadurch schwer, dass wir das vielleicht missverstehen oder durch die falsche Brille sehen. Zum Beispiel wird es dadurch schwer, dass ich denke, ich darf es nicht falsch machen mit meiner Jesus-Beziehung, sonst funktioniert das nicht. Oder dass wir denken, die Frucht ist etwas, was wir an anderen hervorbringen, so wie das erste Missverständnis. Und dann fangen wir an, Menschen zu verbiegen, dann fangen wir an, ihnen Druck zu machen und uns selbst zu verbiegen. Aber wie die Rebe am Weinstock hängt, so dürfen wir uns an Jesus dranhängen, so hängen wir an Jesus. Und an Jesus hängen umfasst unsere ganze Existenz. Es umfasst unsere Taten, unsere Gedanken, unsere Gefühle, das, was wir sind. Und sogar noch mehr, dass unsere Existenz besteht darin, dass wir an Jesus hängen. Wir dürfen uns mit unserer ganzen Existenz an Jesus hängen. Und es gibt viele geistliche Praktiken, Bibellesen, Beten, Singen, die das unterstützen, die das fordern. Das sind Dinge, die uns helfen, wieder neu mit Jesus in Verbindung zu kommen. Aber diese Dinge an sich selbst sind nicht die Verbindung zu Jesus. Sie sind unterstützend. Aber häufig passiert das, dass diese Dinge, Praktiken, die wir so tun, dass die sich in den Vordergrund drängen. Sie sollen uns eigentlich nur auf Jesus verweisen, aber sie drängen sich so sehr in den Vordergrund, dass wir denken, es wäre die Sache selbst. Und dann wird zum Beispiel eine bestimmte Form zu beten zur Voraussetzung, dass ich Jesus spüre. Nur wenn ich so bete, spüre ich ihn. Oder nur wenn ich ihn spüre, dann ist es gut. Ich muss ihn spüren, damit es gut ist. Nein, das ist, es ist meine Existenz und Gefühl ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Und dann rückt die Form oder das Gefühl an die Stelle von Jesus selbst oder die Gewohnheit, in den Gottesdienst zu gehen, in den Hauskreis zu gehen. Wie gesagt, es gibt gute Gründe, das zu tun. Ne? Ich will niemanden davon abbringen, auf keinen Fall. Das ist gut, aber ich werde mit hineingenommen in die Geschichte Gottes, wenn ich zum Beispiel in den Gottesdienst gehe. Ich kann mich an Gebete anschließen, ich kann für mich beten lassen. Oder ich kann mitsingen, bin Teil eines größeren Ganzen, aber es dient nur dazu, mich mit Jesus in Verbindung zu bringen. Es ist nicht die Verbindung selbst, das kann es nicht ersetzen. Und wenn Jesus sagt, bleibt an mir, dann heißt es, wir dürfen uns mit unserer ganzen Existenz an ihn hängen. Und dieses Hängen, das ist ja wirklich sowas, ich lass fallen, ich hänge mich daran. Und manchmal fällt das leichter, wenn wir uns schwach fühlen. Weil wir dann uns sehr bewusst sind, dass wir jemanden brauchen, dass wir gerade alleine nicht klarkommen, dass wir selbst keine Kraft haben und uns einfach hinhängen dürfen. Und Jesus selbst hatte ja die wichtigste Phase, die bedeutendste Phase seines Lebens, als er am meisten gelitten hat. In der Passionsgeschichte mit Verrat durch seine Jünger und Verrat von den Menschen der damaligen Zeit, aber irgendwie auch von jedem von uns, immer wieder dann, wenn wir uns abwenden oder andere Dinge tun, ist es irgendwie wie etwas, was wir Jesus antun. Und Jesus hat darunter gelitten, leidet immer noch darunter, unter dem Schmerz der Welt, unter dem, was in der Welt häufig vorgeht. Aber es war die bedeutendste Zeit seines Lebens. Und in diesem Leiden ist Gott ganz besonders präsent. Und deswegen ist das dann häufig ja nicht so, dass sich dann alles gut anfühlt. Das Leid ist trotzdem da, die Dinge sind da, die Dinge sind schwer. Wir haben Gefühle, wir haben Wut, wir haben Trauer, wir haben schwere Gefühle. Aber vielleicht gibt es daneben noch ein anderes Wissen, ein Gefühl, dass ich getragen werde, wie die Rebe vom Weinstock. Und wenn ich das jetzt kappe, wenn ich diese Verbindung kappe, ja, wo werde ich dann noch gehalten? Woher kriege ich meine Kraft? Es ist ja nicht so, dass Jesus uns wegstößt, wenn wir nicht bei ihm bleiben, so nach dem Motto, bleib bloß da, sonst wird er dich bestrafen. Nein, sondern es ist doch andersrum. Wenn wir diese Verbindung kappen, wo wir Kraft bekommen, ja, wo werden wir dann gehalten? Wo finden wir Halt im Leben? Dann sind wir auf uns allein gestellt. Und es ist auch nicht so, dass wir dann, dass die schlechte Frucht etwas ist, wofür Gott uns verurteilt, sondern es ist häufig so, dass wenn wir diese Verbindung nicht haben, woher soll die Frucht kommen? Woher soll die Liebe, die Gnade, wie das gerade auch in dem Vers war, den die Susan vorgelesen hat, für mich, was ich sehr schön finde, woher soll das kommen? Woher soll die Gnade kommen, wenn wir nicht an Jesus dranbleiben? Es gibt natürlich viele gute Gründe zu sagen, ich möchte gerne eigentlich ohne Jesus klarkommen. Das sagen wir ja nicht ausdrücklich, aber vielleicht innerlich, ohne dass wir es selbst merken. Wir wollen nicht darauf angewiesen sein. Wir wollen nicht immer in dieser Schwachheit sein. Wir wollen uns selbst auch ja, selbstwirksam fühlen, stark sein. So. Und da ist auch gar nichts dagegen einzuwenden. Und dennoch ist es häufig so, dass wir uns erst andocken müssen, bevor diese Kraft wieder kommt, bevor wir bevor die Verbindung mit Jesus wirksam wird. Und wenn wir versuchen, Probleme allein zu lösen, dann kann es häufig sein, dass dann Einsamkeit entsteht, dass Bitterkeit entsteht. Und dass wir das gar nicht merken, wie sehr wir ja, mit Gott im Clinch liegen, wie sehr vielleicht da auch Wut sich einschleicht in unserer Beziehung zu Gott. Und schließlich Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Und deswegen ist es manchmal so schwer, sich an Jesus zu hängen. Und es ist aber gleichzeitig so leicht. Wer sich eingesteht, ich bin eine Rebe und ich darf mich an Jesus dranhängen. Ich brauche den Weinstock, weil da gehöre ich hin. Das ist mein Platz. Und daraus können wir Kraft und inneren Frieden schöpfen. Wenn Jesus sagt, bleibt in mir, dann ist das selbst schon das Evangelium. Und es ist ein Ruf, ein Anrufen, er ruft uns zu sich, bleibt bei mir. Das ist eine gute Nachricht. Es ist wohltuend, weil das an sich schon ganz viel Last wegnimmt. Ich selbst habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Ich war ja mal hauptamtlich in der Gemeinde, habe da 3 Jahre lang in der Jugendarbeit gearbeitet und wollte dann mich nochmal umorientieren, habe was anderes gemacht. Und ich habe mich lange eigentlich gefragt, woran liegt das? Warum? Was war denn so mein Problem damit? Und wir leben in einer Zeit, in der gesellschaftlich das Christentum ja ganz stark an Bedeutung verliert. Immer weniger Menschen haben den kirchlichen Hintergrund. Viele, also Säkularisierung schreitet voran. Wir als Gemeinde kommen auch in eine Situation, wo viele gar nichts mehr wissen, was ist denn überhaupt Kirche, was soll Christentum höchstens noch so kritisch gegenüberstehen. Aber viele haben auch wirklich gar nichts davon gehört. So, man weiß es einfach nicht. Und ich habe erlebt, dass man darauf unterschiedlich reagieren kann, wir jetzt als Christen. Irgendwie ist mehr Druck im Kessel, man hat so den Eindruck, es geht zurück, man wird mehr in Frage gestellt, man versucht die alten Konferenzen und Projekte und Dinge, die wir früher gestemmt haben, aufrechtzuerhalten, nur dass jetzt vielleicht weniger Leute da sind, weniger Ressourcen da sind und das führt zu Frust und es ist so ein bisschen Druck dabei. Auch die Stellung, die wir mal hatten, dass man ja Christentum grundsätzlich, selbst wenn man jetzt distanziert war, aber grundsätzlich irgendwie wertgeschätzt hat, man steht für Werte und für Erziehung und solche Sachen, irgendwie geht vieles da zurück. Wir stehen da viel mehr in Frage und das führt dann dazu, dass man einen gewissen Druck verspürt. Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass wir da viel stärker uns zurücknehmen oder in Frage gestellt werden? Und die Versuchung ist ja dann groß zu sagen, ja, jetzt erst recht, wir müssen mehr investieren, mehr anstrengen, auf geht's, mehr Frucht bringen, so, das wäre gut irgendwie, mehr reinhauen und vielleicht mal wieder ein krasses Projekt oder so. Und als ich Hauptamtlicher war, habe ich irgendwie so den Eindruck gehabt, ah, es ist mir zu viel, ist sicherlich auch Typsache und so weiter. Ich habe den Eindruck, das, worum es geht, so die Frucht, das ist in vielen einzelnen Tätigkeiten, die ich den ganzen Tag tue, gar nicht mehr im Blick. Und ich racker mir zwar viel, so ich racker mich ab den ganzen Tag und tue viele Dinge, aber das, was ich erreichen möchte, nämlich dass Frucht entsteht, das kann ich ja gar nicht erreichen. Und das kann niemand erreichen. Das ist auch, das können wir alle im geistlichen Leben nicht erreichen. Aber wenn da der Druck zu groß wird oder dass der Fokus sich so verschiebt, dass wir auf die falschen Dinge setzen, dann wird das häufig ein Krampf und nicht nur für Hauptamtliche, für Gemeinde insgesamt, für jeden Christen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das denn, wenn man damit anders umgeht? Vielleicht bedeutet das dann auch, dass wir sagen, es gibt einige Reben, vielleicht ist das ein Projekt, vielleicht ist das etwas, was eine Stellung, die wir mal hatten, Anerkennung, die wir früher mal bei den Menschen hatten. Es gibt einige Reben, die sterben werden, die wir sterben lassen müssen. So wie das im Text steht. Es gibt Reben, die bringen keine Frucht mehr, die sind zu Ende. Welche Gemeindekonzepte, welche Bilder von Gemeinde, welche Bilder vom Christsein ist das, was heute keine Frucht mehr bringt? Haben wir das überhaupt schon verstanden? Sind wir da so dran, dass wir das verstehen? Sind wir da bereit, loszulassen? Ich glaube, niemand hat das so richtig verstanden. Wir sind ja auch gerade in einer riesigen Umbruchsituation, was alle Gemeinden gerade betrifft. Niemand kann sagen, dass wir das verstehen, aber ich finde die Frage interessant, was darf man loslassen? Und das ist häufig sehr erleichternd, weil Raum entsteht für neue Reben, die es vielleicht gerade noch gar nicht gibt und da kann neue Frucht passieren. Und das ist vielleicht die Voraussetzung dafür, dass geistliche Frucht entsteht. Und das Schöne finde ich in dieser geistlichen Perspektive, dass das, was wir am Ende wollen, nämlich Frucht, Liebe, Freude, Barmherzigkeit, Versöhnung, andere neue Beziehungen, dass wir das niemals machen können. Wir können das niemals produzieren. Wir wissen ja nicht, was rauskommt bei dem, worin wir uns einsetzen. Wir wissen ja nicht, ob das am Ende rauskommt oder ob vielleicht bei dem Einsatz, den wir haben, eigentlich mehr Frust und mehr Angst rauskommt. Wir wissen das ja nicht. Und das ist etwas Schönes, weil wir mit einer sehr großen Gelassenheit dass die einen Dinge tun können oder auch lassen können und uns von Gott leiten lassen können. Was ist das, was Frucht bringt? Das fängt bei uns selbst an, bei jedem in der eigenen Gottesbeziehung und zwischen uns als Gemeinde und Jesus. Ich möchte zum Schluss ein Zitat von Martin Luther vorlesen. Ich lese das und dann höre ich auf, dann gehen wir direkt in die Musik über. Martin Luther, das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Amen.